Hallo Markus.
Hallo Nick.
Und hallo Francis Nolte-Kuhlemann.
Hi, schön bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass es geklappt hat. Gerade so zum Jahresanfang und in der spannenden Zeit der Bundestagswahl, die ja auch früher kommt als gedacht. Du steckst hier mittendrin. Du bist die Bundestagsdirektkandidatin für Düsseldorf von Volt, das ist deine Partei. Also wer es noch nicht gehört hat, mit VOLT, genau, nicht den Lieferdienst, kleiner Scherz. Und du bist aber seit einigen Jahren auch schon stellvertretende Landesvorsitzende von NRW bei Volt.
Genau, das ist richtig. Ja.
Genau, das ist richtig. Und ich habe jetzt gesehen, eure Bundestagsspitzenkandidatin ist auch eine Frau. Und sie kommt auch beruflich aus der Verwaltung, also aus der kommunalen und Landesebene, genauso wie du. Deswegen meine Frage, ist das reiner Zufall oder ist das schon Programm?
Ja, wir haben tatsächlich festgestellt, dass das häufiger vorkommt. Ich saß letztens auf einem Podium zusammen mit einer unserer Bundesvorsitzenden oder der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Caroline, zusammen mit Damian, unserem EU-Parlamentsabgeordneten, und ich saßen da auf dem Podium. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir alle so ein bisschen aus dieser Richtung kommen.
Okay.
Caroline arbeitet ja gemeinsam mit Maral im Dezernat in Wiesbaden. Damian war, bevor er EU-Parlamentsabgeordneter war, genauso wie ich Unternehmensberater und hat auch für die öffentliche Verwaltung gearbeitet. Und ich bin auch Unternehmensberaterin und berate die öffentliche Verwaltung, digitaler zu werden. Also es kommt häufiger vor. Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, weil wir einfach irgendwie so ein bisschen den Bedarf auch sehen, dass in der Politik sich ein bisschen was tut und wir durch unsere Arbeit natürlich ja auch schon irgendwie so eine gewisse Nähe zur Politik haben. Und dann bietet sich das an. Aber wir sind bei Volt sehr divers aufgestellt. Also bei uns sind nicht alle aus der Verwaltung, ein paar, aber auch genauso viele aus anderen Bereichen, aus der
Und es gibt sogar
Wirtschaft.
Männer.
Wie
Bitte?
bitte?
Und es gibt sogar Männer.
Es gibt auch Männer, das stimmt.
Cool. Hey, das ist aber fortschrittliche Partei.
Ja, mal gucken, Markus, ne? Aber da wären wir ja schon mittendrin, bevor wir auf das große Thema Bürokratie kommen, wo du uns vielleicht einige Sachen auch hoffentlich erklären kannst und was ihr da vorhabt. Würde sich bei mir auch gleich die Frage auftun, schafft ihr es auch, also nicht nur Akademiker anzusprechen, sondern wirklich die Breite des Volkes, also auch ins Handwerk, auch Facharbeiter, also, oder seid ihr nur die Akademiker- und Hipsterpartei?
Nein, wir sprechen die komplette Gesellschaft an. Also wir haben natürlich sehr liberale Ansätze, wir haben aber auch genauso soziale Ansätze. Wir sind sehr, sehr stark auf Gleichberechtigung ausgerichtet. Das bezieht sich nicht nur auf Männer und Frauen, sondern auch auf alle ja, Akademiker und Ausbildung und einfach die arbeitende Gesellschaft. Bei uns wird tatsächlich alles abgedeckt und du findest bei uns in der Partei auch alles wieder. Genau, also ich weiß, dass wir diesen Ruf haben, eine Akademikerpartei zu sein, aber dem ist gar nicht so.
Könnt ihr das mal inhaltlich hinterlegen, inwieweit ihr jetzt auch zum Beispiel für Arbeiter oder sagen wir mal, ja, keine Ahnung, VW-Arbeiter oder Blumenfachverkäuferin oder so irgendwas?
Genau, also einer unserer, also unsere ganze Kampagne spiegelt sich ja unter dem oder findet sich unter dem Thema Holen wir uns die Zukunft zurück, spielt sich das ab. Das ist quasi das Oberthema, wo wir immer hin möchten. Und da haben wir verschiedene Unterthemen und beispielsweise setzen wir uns stark dafür ein, dass das Leben wieder bezahlbar ist. Also es fängt damit an, dass beispielsweise Ernährung, gesunde Ernährung einfacher wird, beispielsweise dadurch, dass die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt werden soll.
Okay.
Dann setzen wir uns dafür ein, dass alle ein sicheres Zuhause haben und vernünftig wohnen können zu einem vernünftigen Preis.
Wie soll das
Und
gehen?
wir
Mehrwertsteuer
müssen.
sehe ich ein, also das verstehe ich, das wird dadurch billiger. Genau, aber
Genau.
wie geht das mit dem billiger Wohnen?
Also wir müssen natürlich mehr Wohnraum schaffen, das ist uns klar. Und alle anderen Parteien, ich saß vor ein paar Tagen auf einem Podium hier in der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und es wurde immer wieder gesagt, wir müssen mehr bauen, wir müssen mehr bauen. Das hat die letzte Bundesregierung uns auch schon immer gesagt und hat uns 400.000 Wohnungen pro Jahr versprochen, was dann nicht kam. Wir müssen schauen, wie wir tatsächlich innovative andere Ansätze auch umsetzen. Beispielsweise setzen wir uns dafür ein, dass viel mehr Mehrgenerationshäuser geschaffen werden. Also viele Personen haben riesige Wohnhäuser, haben da auch mal mit ihrer ganzen Familie gewohnt und dann sind die Kinder ausgezogen und dann ist Platz da, der nicht genutzt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Mehrgenerationshäuser entstehen, weil das natürlich auch die Gesellschaft und die Gerechtigkeit fördert, weil die Menschen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen können.
Was heißt denn, wir setzen uns dafür ein? Warte mal, was heißt, wir setzen uns dafür ein? Weil die meisten Leute wollen das ja nicht. Das ist ja ein altes Konzept, aber funktioniert in der Regel nicht, weil die Leute dann doch in ihren eigenen vier Wänden bleiben wollen. Also wie kriegt ihr das hin? Und zwar in einer nennenswerten Größe. Ich meine, es fehlen ja von den 400.000, die die Bauministerin da angekündigt hat, sagen wir, glaube ich, 260.000 maximal, ne? Also da fehlt ja so viel, das Ganze mit mehr Generationenhäusern kriegst du das ja nicht hin. Also das reicht noch nicht.
Genau, deswegen nächstes Konzept, was wir auch, was vielleicht sogar noch mehr Wohnräume schafft. Wenn ich durch Düsseldorf fahre, ist ganz viel Leerstand. Wir müssen den Leerstand bekämpfen. Und was noch viel, viel größer ist, wir haben enorm viele Bürogebäude, die leer stehen. Also es ist wirklich, dass da riesige Hallen, riesige alte Bürogebäude leer stehen. Und zwar nicht kurzfristig, sondern teilweise sehr, sehr langfristig. Und diese Gebäude werden teilweise ja auch in zukünftig gar nicht mehr genutzt werden in diesem Maß. Also Corona hat unsere Gesellschaft dazu gebracht, dass wir sehr, sehr viel Homeoffice haben an vielen Stellen und die Menschen von zu Hause aus arbeiten und gar nicht mehr in Büros wollen und müssen. Und diese Räume könnte man umbauen entsprechend, sodass sie auch als Wohnräume genutzt werden.
Aber wieso machen die anderen das nicht? Wieso kriegt ihr das hin oder glaubt ihr das hinzukriegen? Oder was ist da jetzt das Tolle, was ihr da versucht im Gegensatz zu den anderen?
Ja, das musst du vielleicht sogar die anderen fragen, warum die das nicht machen. Das sind ja keine Konzepte.
Ja, aber was braucht man dafür für eine Regelung? Muss man dann die Leute, die da den Wohnraum leer stehen, muss man den enteignen lassen? Oder muss man die enteignen? Oder was muss man da machen?
Du musst natürlich gucken, wem gehört dieser Wohnraum? Und wir brauchen sehr, sehr viel mehr staatlichen Wohnraum. Also der Staat muss Wohnraum kaufen, muss in Wohnraum investieren und muss diesen Wohnraum dann auch zu vernünftigen Preisen bereitstellen. Ja.
Ja, kostet viel Geld. Dann wird den ganzen Wohnraum verkauft. Genau, die meisten Kommunen haben das ja versilbert. Das ist ja der soziale Wohnraum, der uns fehlt. Aber geht es nicht auch darum, dass man den Leuten die Wahrheit vielleicht zumuten muss, zu sagen, ihr werdet in Zukunft auf weniger Fläche wohnen pro Person, so wie in anderen Ländern schon auch? Also ist das ein Punkt, wo ihr sagt, ja, das gehört zur Wahrheit dazu?
Ja, also ich glaube, Bewusstsein schaffen ist nie schlecht und die Menschen vor Fakten stoßen ist auch nicht schlecht. Und oftmals ist es ja so, dass Personen in riesigen Wohnungen wohnen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und auch ganz viele Menschen alleine wohnen, die gegebenenfalls auch mit jemandem anders zusammen wohnen könnten. Das Bewusstsein muss man natürlich schaffen.
Aber die ziehen ja meistens nicht aus, weil die nächste Wohnung nicht nur kleiner ist, sondern im Zweifel auch noch teurer. Das heißt, das ist so eine bad Lose-Lose-Situation. Das ist ja genau der Knoten eigentlich, der so aus meiner Sicht, was jetzt Städte betrifft, ne? Du redest von Düsseldorf, ich wohne ja auch in Düsseldorf, wo ich sage so, ja, also da kommen schon ein paar unbequeme Wahrheiten zusammen und Knoten, die man da lösen muss.
Absolut. Also das ist, glaube ich, wie gesagt, das ist ein langwieriger Prozess, den man angehen muss. Dieses Bewusstsein muss man schaffen. Und ja, klar, Menschen müssen sich tatsächlich bewegen und müssen irgendwie ja auch bereit sein, natürlich irgendwie auch mal umzuziehen, in kleinere Wohnungen zu ziehen. Und da muss man entsprechend natürlich auch Wohnraum anbieten, der ja bedeutet, ich ziehe nicht in eine Wohnung, die vielleicht, keine Ahnung, halb so groß ist wie die Wohnung, in der ich jetzt wohne, aber zahle das Gleiche. Dementsprechend muss man Regelungen schaffen, dass Mieten in einem gewissen Maß, in einem Rahmen gehalten werden, sodass es nicht explodiert.
Ja. Genau. Aber da kann ich dir nur sagen, ne, so jetzt Ich kenne jetzt Volt nicht besonders gut. Ich frage mich jetzt, wenn ich dir so zuhöre, du bist jetzt wahrscheinlich keine Expertin bei diesem Gebiet mit den Wohnungen, ne? Aber das wird mir die Geibitz, wird mir das, die Bauministerin wird mir das wahrscheinlich genauso sagen, ne? Also mir würde jetzt hier das Vertrauen fehlen. Und darauf kommt es ja bei euch an. Ich glaube, gerade heute, Politiker müssen da, glaube ich, viel mehr um Glaubwürdigkeit kämpfen und dass sie ernst genommen werden. Und weil wir glauben denen ja allen überhaupt nicht mehr. Nix, ja. Die versprechen so viel, es ist so grauenvoll. Und deswegen, wenn du jetzt mit Rezepten kommst, die man schon kennt, aber und die nicht so richtig nachvollziehbar sind, ne, dann ist das schwer. Also ihr fallt für mich jetzt schon mal zum Thema Wohnungsbau, würde ich jetzt sagen, fallt ihr für mich jetzt im Grunde schon mal raus. Das gehört sich für mich richtig an, was du sagst, ja. Aber ich kann es nicht nachvollziehen und ich wüsste nicht, inwieweit ihr euch da von anderen unterscheidet. Also der Boris Palmer, der Grüne in Tübingen zum Beispiel, ne, der macht das eben anders. Der, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber der enteignet dann eben einfach Leute, die ihre Grundstücke leer stehen lassen. Ne? Die Pariser Bürgermeisterin zum Beispiel, die entkoppelt halt die Bodenpreise von den Wohnpreisen. Das halbiert schon mal die Preise. Dadurch können sich auch Mittelklassefamilien können sich einfach wieder Wohnraum kaufen, ne? Wodurch dann auch wieder mehr gebaut wird. Ne? Das sind so Sachen, die halt vielleicht ein bisschen radikal sind, aber wo man denkt, okay, das ist mal ein Ansatz, ja.
Naja, aber du argumentierst, dass du den PolitikerInnen, die aktuell regieren oder im Bundestag sitzen, dass du denen nicht mehr vertrauen kannst und sagst mir aber, dass du mir auch nicht vertrauen kannst. Aber also ich kann total nachvollziehen, dass du der aktuellen Regierung, den aktuellen Parteien nicht mehr glaubst, weil sie uns oft Dinge versprochen haben, die dann nicht gehalten wurden. Aber Volt hat nie Dinge versprochen, die sie nicht gehalten haben.
Genau. Also, ja, das ist sehr gut. Das ist klug, was du sagst. Aber aus der Zwickmühle kommt man, glaube ich, nur da raus, indem man eben nicht das sagt, was die anderen schon gesagt haben und nicht gehalten haben, sondern indem man wirklich nachvollziehbar, indem man Beispiele bringt, glaube ich, ja, indem man es möglichst konkret macht, dass man wirklich bei den Leuten, was so eine Initiative, ja stimmt, da hat sie recht, das könnte echt funktionieren, genau, lass uns das doch mal probieren, ne? Mhm. So statt so allgemein so Worthülsen und Fachbegriffe und sowas alles, ne? Das wäre einfach nur auch so mein Tipp einfach, an solche Themen ranzugehen.
Aber kommen wir nochmal zurück, weil es geht ja auch darum, die Lösungen für die junge Generation zu haben. Das interessiert uns heute besonders, weil du ja eine der jungen Politiker-Generation bist, die sagt, wir Alten, also Markus und ich stellvertretend, haben eigentlich so viel missgebaut und haben über Lösungen zwar haben Lösungen versprochen, aber haben die nicht eingehalten. Was wirfst du denn der etablierten Politik, die schon länger am Ruder sind als Volt, und ja, unserer Generation, was würdest du denn vorwerfen? Oder was wirfst du denen vor?
Ich glaube, wir sind aktuell, wenn man sich die Regierung anschaut oder auch die etablierten Parteien anschaut, dass sich da tatsächlich in irgendwelchen Grabenkämpfen verloren wird. Also es ist auch, ich saß jetzt letztens mit Personen zusammen, die von den Jugendorganisationen, also es ist ja nicht so, dass Volt die einzige Partei ist, in der junge Menschen aktiv sind. So ist es ja nicht. Es gibt ja auch jüngere Generationen in anderen Parteien. Also die haben ja auch eigene Jugendorganisationen. Und aber wenn du dich mit denen unterhältst, dann haben die tatsächlich schon den gleichen Sprech drauf wie die alten Hasen, in Anführungsstrichen. Und die haben irgendwie 17 Rhetorikschulungen bekommen und wissen genau, wie sie sich anhören, wie ihre großen Vorbilder Christian Lindner oder Friedrich Merz. Und das ist halt irgendwie, die werden quasi so ein bisschen da herangezogen, quasi in die Fußstapfen zu treten. Und wir möchten halt nicht in irgendwelche Fußstapfen treten. Grundsätzlich bei Volt, wir haben keine Jugendorganisation, weil bei uns sind alle Menschen oder alle PolitikerInnen, alle Menschen, die bei uns aktiv sind, sind gleich. Wir arbeiten alle zusammen. Wir möchten keine Hürden schaffen, auch nicht durch irgendwelche Jugendorganisationen oder Ähnliches. Und genau, also unser Durchschnittsalter bei Volt liegt bei 34 Jahren. Ich glaube, bei der SPD, CDU, da ist es über 60 teilweise. Ja. Und was ich der Partei oder der Politik vorwerfe aktuell, ist, dass viel in irgendwelchen starren Ideologien gedacht wird, in irgendwelchen Parteiinteressen. Und dass es ganz oft so ist, okay, ich denke auf die nächsten 4 Jahre. Ich muss in den nächsten 4 Jahren daran arbeiten, dass ich in 4 Jahren wieder hier auf dem gleichen blauen Stuhl sitze und mir den Hintern platt sitze. Und es wird gar nicht irgendwie großartig in die Zukunft gedacht. Also wir haben enorme Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das sind Klimawandel, Migration, Infrastruktur, Rechtspopulismus, der erstarkt. Wir haben mittlerweile tatsächlich wieder Krieg in Europa. Das sind halt Themen, die man langfristig angehen kann. Und das ist, da reicht keine Perspektive einer Legislaturperiode, sondern wir müssen langfristig nachdenken und wir müssen gucken, was ist wirklich das Richtige und was sind wissensbasierte Ansätze, wo gibt es vielleicht tatsächlich schon Best Practices aus anderen Ländern, wo hat irgendwas richtig, richtig gut funktioniert, was können wir übernehmen?
Aber Moment mal, das klingt ja auch alles, aber das klingt ja auch jetzt alles abstrakt. Das würde ja auch jetzt jemand von der CDU, von der FDP, von der SPD ganz genauso sagen wie du, oder? Mit den Herausforderungen, kannst du nicht wissen, aber es ist ein Wort, was ich hasse, weil es einfach auch so abstrakt ist. Und dann die ganze Aufzählung natürlich mit Kriegen und sowas. Ja, alles, das finden wir alle scheiße. Also ich glaube, ich finde auch die AfD scheiße. Ich glaube, die AfD wird allen Punkten, die du bis auf gegen Rechtspopulismus, würde dir allen wahrscheinlich zustimmen. Also insofern ist das auch eben noch sehr schwammig. Ne? Weswegen soll ich jetzt euch aber wählen? Ja? Weil ich das Gefühl habe, okay, Durchschnittsalter ist 33 und die sind eher jünger. Wobei ich die Meinung von Nicola eben auch gar nicht teile. Es sind jetzt wirklich die alten Säcke, was sind die denn schuld? Ja? Also viele von denen mag ich nicht und die haben damals Langhaarige eingesperrt und waren gegen Gleichberechtigung und sowas alles, aber die waren echt fleißig und haben verdammt nochmal unser Land aufgebaut. Ne? Und das war eine Zeit, wo die Leute sich Häuser leisten konnten und wo es stabil war, wo es relativ sicher war in unserem Land. Also ich finde, die Alten haben verdammt viel geleistet, würde ich mal sagen. Ne? Das war echt ein gutes Land. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch so ist. Ne? Also insofern, was ist jetzt das, was dich eben wirklich aus euch jetzt wirklich auszeichnet? Was ist jetzt bei euch wirklich frischer? Was ist bei euch eben nicht diese Phrasendrescherei? Machen wir mal irgendein Beispiel. Also was würdest du anders ausdrücken oder was ist bei euch das Besondere?
Ich habe es gerade schon gesagt. Also es ist im Prinzip, wir haben es noch nicht irgendwie verkackt, um ehrlich zu sein. Ne? Also es und wir werden es auch nicht vor die Wand fahren. Genau, also klar, du kannst immer sagen, ja, ich sag das Gleiche oder ja, also wenn du dir die Parteiprogramme ansiehst, da sind super viele ähnliche Dinge in vielen Parteien. Wir haben mit Sicherheit auch viele Überschneidungen zu anderen Parteien mit unseren Positionen, weil wir ja auch irgendwie alle hoffentlich in die gleiche Richtung irgendwie arbeiten, also zumindest die meisten Parteien. Und also wir müssen ja auch irgendwie einen Konsens finden. Also wenn eine Koalition irgendwann gebildet wird, kannst du ja nicht komplett konträr in irgendwelche zwei verschiedenen Richtungen laufen. Also irgendwas muss ja Überschneidung haben. Aber wir haben halt diese Motivation und wir sitzen dort und haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay, es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt wirklich Leute, die nicht nur irgendwie, ja, irgendwelche Dinge in den Raum stellen, sondern die sich tatsächlich dafür einsetzen. Also bestes Beispiel ist halt Damian im EU-Parlament. Ne? Der war jetzt 5 Jahre lang da als Einzelkämpfer unterwegs und der hat die meisten Anträge gestellt. Ja. Und wir haben diese Motivation, dass wir es tatsächlich besser machen wollen als andere. Und klar, wir haben uns noch nicht, also auf Bundesebene haben wir uns noch nicht bewiesen, das war noch nicht möglich. Aber ich denke, man muss uns einfach die Chance geben, weil, also jetzt wieder das Gleiche zu wählen und dann in 4 Jahren zu sagen, oh, es hat sich nichts verändert. Also so kann es ja nicht weitergehen.
Okay, aber wie du jetzt argumentierst, ist, du setzt auf Glaubwürdigkeit. Ne? Das ist das, du sagst mir im Grunde, vertraut uns, weil wir haben es noch nicht verbockt und wir versuchen es jetzt anders zu machen. Aber Glaubwürdigkeit muss man sich auch verdienen. Ne? Also insofern, wieso sollte ich jetzt annehmen, dass ihr das wirklich jetzt anders macht als andere, nur weil ihr jünger seid?
Du musst uns die Chance geben. Also du musst immer, also alle jungen Parteien sind mal, oder alle Parteien sind mal jung gewesen und haben die Chance bekommen, sich zu beweisen. Das ist so. Also du kannst nicht von vornherein uns sagen, so, nee, ihr seid mir zu jung, ich wähle wieder die gleichen, dann wird sich nichts ändern.
Also, ja, das ist richtig, aber du musst ja, also auch die AfD hat ja jetzt nicht dadurch geschafft, dass sie jetzt groß zu werden, die ist halt inhaltlich groß geworden, ne? Durch das
durch Wut. Also
durch Wut, indem sie die Wut der Bevölkerung aufgreift, indem sie eben sagt, wir sind zu viele Ausländer und so weiter. Also im Grunde läuft es immer über Inhalte, ne? Bei der SPD, was mal die Ostpolitik, die einfach echt stark war, ne? Ein Riesenunterschied damals zur CDU. Also letztlich, also ich glaube eher daran, dass es über Inhalte läuft. Und da würde mich eben einfach bei euch noch mehr, weil ich gebe jedem eine Chance, ja. Also ich würde total, ich weiß nicht, wem ich meine Stimme geben soll. Das ist wirklich, meine Güte, im Moment, ich bin fast so weit, die CDU zu wählen zum ersten Mal in meinem Leben, ja. Dann müsste ich Friedrich
Ach,
Merz wählen, ja. Ich bin sowas von verzweifelt, ja. Aber warum zum, ich wüsste jetzt aber immer noch nicht, warum ich jetzt zum Beispiel euch wählen sollte, ja.
also was uns unterscheidet ganz stark ist, dass wir immer in einem europäischen Kontext arbeiten. Also dass wir immer quasi das große Ganze betrachten und sagen, okay, Europa, darauf muss es immer hinauslaufen. Und das ist ja auch unser Best-Practice-Ansatz, dass wir sagen, okay, was läuft in anderen Ländern tatsächlich gut, was können wir übernehmen? Und du hast gesagt, irgendwelche innovativen Ansätze und so braucht man unbedingt. Naja, man kann auch erstmal schauen, was bei anderen Ländern tatsächlich sehr, sehr gut läuft und das übernehmen. Das ist
Zum
also
Beispiel.
mein Lieblingsthema ist zum Beispiel die Digitalisierung in Estland, ne? Also, dass tatsächlich in Estland ein Bürger, eine Bürgerin quasi alle Behördengänge online machen kann. Also 99% Eheschließen kann man tatsächlich in Estland doch nicht online, aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, dass das nicht funktioniert. Oder dass man beispielsweise schaut, was auch eins meiner Lieblingsthemen ist, ist die Digitalisierung der Umsatzsteuer in Italien. Italien hat 2019 die Umsatzsteuer digitalisiert, und der Kontext war, dass es enorm viel Vorsteuerbetrug gab, den es auch beispielsweise in anderen europäischen Ländern gibt, auch sehr, sehr stark in Deutschland. Und dass durch diesen Vorsteuerbetrug enorme Steuern ausgezahlt wurden, Vorsteuern, und dann aber im Nachhinein die Umsatzsteuer von gewissen Unternehmen nicht gezahlt wurde. Dem ist Italien begegnet, indem eine E-Rechnungspflicht eingeführt wurde und ein elektronisches Rechnungsregister, was ein sogenanntes Umsatzsteuer-Clearing durchführt, sprich die Vorsteuer und die Umsatzsteuer gegeneinander verrechnet und quasi die Vorsteuer entsprechend nicht mehr auszahlt. Italien hat dadurch im ersten Jahr der Einführung, was übrigens schon 2019 war, 9 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen gehabt. Und das sind Steuereinnahmen, die nicht irgendwem in die Tasche greifen und da muss noch jemand irgendwie was von seinem Lohn abknapsen, sondern das sind Gelder, die tatsächlich sowieso dem Staat zustehen und die hat sich Italien geholt. Und solche Ansätze brauchen wir. Oder
Warum machen die anderen das
beispielsweise.
nicht? Warum machen die, weißt du, warum die anderen das nicht machen? Das klingt ja so, dass jeder sagt, okay, das ist jetzt, ne, lass uns ehrlich bleiben, der einfach normale, wenn man jetzt nicht so gebildet ist, konnte dir jetzt nicht folgen, ne, weil das ist dann doch ein bisschen zu schwer, ne. So, aber womit ich mich nicht dicke tun will, mir ist das nur einfach nur wichtig, ja. Im Grunde, wenn man Politik macht, glaube ich, muss man alle versuchen zu erreichen. Das geht jetzt so, wie du es gesagt hast, nicht unbedingt, ne? Aber das ist ein Punkt, aber ich würde mich hier trotzdem interessieren, warum machen wir das nicht einfach, wenn das so plausibel ist?
Also meiner Meinung nach liegt es daran, dass du natürlich dann Gesetze ändern musst, logischerweise, und du musst dadurch Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten verschieben. Und du musst natürlich irgendwem seine Macht wegnehmen, die er aktuell hat. Weil Steuern liegen zu einem großen Teil in Deutschland auf einer im Föderalismus auf Länderebene.
Ach so, die werden
Und
von den Ländern eingetrieben. Wusste ich gar nicht. Okay.
genau. Und du nimmst Personen, du nimmst Ministerien eine gewisse Macht weg und das ist natürlich nicht gut. Die finden dich dann nicht mehr so toll, vielleicht in 4 Jahren. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, arbeiten in Legislaturperioden. Und ich glaube, dass teilweise Dinge nicht passieren in Deutschland, weil nicht irgendwem auf die Füße getreten werden möchte. Und davon müssen wir tatsächlich weg. Also wir müssen schauen, okay, was ist vielleicht nicht irgendwie für die oberen Prozente oder für den Behördenleiter, der mir jetzt super wichtig ist, relevant, sondern was ist tatsächlich für das Wohl der Gesellschaft das Beste?
Okay, aber das ist ja ein Ansatz jetzt, also im Grunde weg mit dieser alten Säckepolitik, ne? Weg mit dem Vorsteuerbetrug, das heißt so und so, ja. Das heißt weg, dass die alten privilegierten Leute, dass die eben das und das machen können, wie schon immer, ja. Weil sich eben niemand traut und so weiter, ne? Und wir als Volk, ne? Wir schneiden eben nicht alte Zöpfe, das ist auch wieder zu stanzenmäßig, ne? Aber wir trauen uns, die Verhältnisse wirklich zu verändern. Wir gucken, wie es in anderen Ländern läuft. So eher, ne? Dass man das eben einfach ein bisschen griffiger möglicherweise eben auch formuliert. Das ist eben auch ein Thema, was jetzt die meisten Leute nicht berührt. In so einem Ranking von Themen wäre das irgendwie bei 30, 40, 50 möglicherweise, ne? Aber im
Naja,
Grunde zahlt das, Ja, es zahlt auf das Thema Gerechtigkeit eben ein, was wir gestern mit dem FDP-Mann eben auch hatten, ne? Das ist eben die Großen, die können da irgendwie was machen, die viel Geld haben, ne?
Die
Aber ich glaube,
Steuerlöcher nutzen, das war
genau,
das.
nicht nur, dass man den Kleinen ans Bürgergeld geht, sondern dass man den Großen eben auch an bei diesen Betrügereien auf die Schliche geht, ne? Aber das könnte man dann möglicherweise unter so einem Wert eben packen, ne? Ich glaube, Werte sind eben enorm wichtig, ne?
Absolut.
Also letztendlich alle ihre Schuld zu bezahlen. Also ich finde das natürlich schon smart und das sehe ich schon als neuen Ansatz zu sagen, wir kümmern uns jetzt auch mal um die Einnahmenseite und zwar nicht in Form von, wo wird der einzelnen Person die Steuer erhöht oder gesenkt, ne, diese Endlosdiskussionen, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass die Steuern, die jetzt schon erhoben werden, von allen auch bezahlt wird. Eigentlich einen
Genau.
Status quo auch zu erreichen und so, ich sag mal, den Maschinenraum Deutschland als Behörde und Verwaltung und Exekutive erstmal wieder arbeitsfähig zu machen. Ist es das?
Genau, ja. Weil ein vernünftig funktionierender Verwaltungsapparat ist halt die Grundlage für eine gute Gesellschaft und eine gerechte Gesellschaft. Da müssen wir auch ganz stark dran. Also Digitalisierung der Verwaltung ist sowieso eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin da halt einfach beruflich auch sehr, sehr tief drin und habe einfach gemerkt, dass da vieles im Argen liegt und irgendwie Kleinigkeiten angepasst werden sollen. Also beispielsweise Online-Zugangsgesetz, alles schön und gut. Die
Was
Idee
heißt
ist
das?
super.
Was heißt das?
Das Online-Zugangsgesetz hat beschlossen oder ja, also das Ergebnis ist, dass die Verwaltungsdienstleistungen am Anfang waren es 575, dass die digitalisiert werden. Also dass du beispielsweise deinen Bewohnerparkausweis online beantragen kannst. Und das ist total wichtig und gut. Und das hat aber erstmal nicht so gut funktioniert tatsächlich, weil es keine End-to-End-Digitalisierung wieder in Deutschland gab. Du konntest dann als Bürger, als Bürgerin, konntest du deinen Bewohnerparkausweis zwar online beantragen, aber es wurde dann nicht online weiter
Ach so,
bearbeitet durch
ausgedruckt und
den,
dann.
genau, es wurde dann ausgedruckt und bearbeitet und dann wurde es wieder eingescannt. Und das ist halt irgendwie ineffizient. Also wir müssen tatsächlich, die IT-Infrastruktur in Deutschland hat sich über Jahrzehnte monolithisch aufgebaut und ist so verbaut tatsächlich. Wir brauchen da einen Neuauffang.
Punkt.
Wir müssen die IT-Infrastruktur eigentlich komplett neu aufsetzen. Und weil, also du musst dir das so vorstellen, es sind riesige Blöcke, die dort gebaut wurden. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit Jenga. Wenn du da den falschen Block draus ziehst, dann funktioniert gar nichts mehr. Und deswegen wird quasi nur irgendwo dran geklatscht, aber dann fällt mal wieder was ab. Und das funktioniert so nicht. Also wir brauchen tatsächlich saubere Strukturen und Dinge, die über Jahrzehnte gewachsen sind, sind einfach teilweise dann nicht mehr up to date und müssen einfach nicht irgendwie umgebaut oder modernisiert werden, die müssen neu gebaut werden.
Das heißt, du hast praktisch ein weißes Blatt Papier und dann Best Praxis neu aufbauen. Ist das realistisch in einem, sage ich mal, Estland ist recht klein und die haben sich ja neu formiert. Deutschland ist ja so alt auch noch nicht, aber wie du sagst, ist das realistisch, beziehungsweise was wäre jetzt da für dich ein pragmatischer Ansatz? Wo ich
Also,
merke als Bürger, ah, da tut sich was, um das geht's eigentlich, ne? Dass ich merke, ah, da geht was schneller, die haben es im Griff.
genau, also wir reden gerne mal so von der grünen Wiese, auf der dann gebaut wird in der Softwareentwicklung. Und ja, ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, wenn du eine gewisse Zeit lang einen Betrieb parallel betreibst. Also wenn du einen Betrieb weiterlaufen lässt und den auch an Stellen modernisierst, das ist leider notwendig oder das ist notwendig, du aber parallel quasi ja neu baust und dann irgendwann die Ablösung kommt. Dann kommt der Big Bang und dann ersetzen wir quasi. Das ist möglich, ja.
Aber hier mit den Bewohnerausweisen, wahrscheinlich würde mir das schon reichen. Ich würde die Partei wählen, die jetzt den Bewohnerparkausweis, wo ich den elektronisch beantragen kann, ne? So, nur, das wollen die anderen Parteien auch. Das wollt ihr auch. Ich nehme es zur Kenntnis, dass ihr das auch wollt. Was ich jetzt aber eben noch nicht zur Kenntnis nehmen kann, ob ihr wirklich das Zeug dazu habt, den Wumms dazu entwickeln, ja? Oder auch hier, was würdet ihr anders machen? Woran liegt es eben, dass das eben noch nicht passiert ist? Ist das wirklich, dass sie alle zu träge sind, zu dumm sind, keinen Bock haben, ihre Pfründe bewahren wollen? Auch hier wieder, ne? Was ist jetzt hier euer spezieller Ansatz, warum es bei euch plötzlich jetzt laufen soll.
Also das ist im
Vertrauen.
spielt sehr stark in unseren Slogan, holen wir uns die Zukunft zurück rein.
Ja,
Also es
das
ist
versteht man so aber nicht. Nee, der ist holen wir uns
der,
die Zukunft zurück.
ja, ich erkläre es gerne. Wie gesagt, wir sind junge Menschen und wir möchten eine positive Vision für die Zukunft haben. Wir möchten, dass es Lebens, also dass unser Leben gut wird und dass das Leben unserer Kinder und Enkelkinder, die wir vielleicht irgendwann mal haben, auch gut wird. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang auch schon gesagt, warum die anderen das nicht machen, das müsstest du sie tatsächlich selbst fragen. Also das ist, ich frage mich das auch immer. Ich sitze teilweise da und denke mir, warum passiert das so? Also genauso wie die Geschichte mit Christian Lindner. Dann sitzt man da und denkt sich, warum fährt man eine Regierung in Deutschland so vor die Wand? Was hat dich geritten? Oder ein Friedrich Merz, der sich hinstellt und sagt, Frauen als Ministerin, ich möchte sie nicht überfordern. Also ich kann in die Köpfe nicht reingucken. Ich bin genauso fassungslos wie du und verstehe es auch nicht. Und
Man kann ja Sachen auf den Grund gehen. Zum Beispiel der Grund dafür, warum in Bayern so wenig Steuerprüfer sind, das ist ganz einfach, dass die Unternehmen in Bayern ansiedeln wollen. Die werben geradezu damit, dass sie wenig Steuerprüfer haben, damit die Leute da illegale Geschäfte machen können und dann eher nach Bayern gehen. So, und das sind eben einfach, wenn man sowas den Leuten erklärt, ja, dann kann man, glaube ich, für Vertrauen sorgen und sagen, okay, die sind irgendwie anders und das wollen die eben nicht, weil die so einen moralischen Wertekompass haben, ne? Aber einfach, sonst kommt man an die Leute aber, glaube ich, nicht dran, wenn man sagt, wir machen das anders. Ja, aber was macht ihr anders? In dem Fall ist das, was ihr anders macht, eben einfach, eure Werte sagen euch, wir machen so eine Schweinerei, machen wir nicht mit. Ne? Aber das
Ja,
muss man,
genau.
müsst ihr klarziehen. Das sehe ich bei euch eben noch nicht, ne? Weil dazu ist es eben, das ist mit Slogans so, wir holen uns die Zukunft zurück. Ist ja, für mich ist das eher negativ, ne? Das ist aber ist natürlich sehr individualistisch. Ne? Holen uns die Zukunft zurück, das heißt, soll es so sein wie früher oder keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall ist es eben sehr schwammig und es reicht natürlich bei Weitem nicht, um einer Partei, die jetzt wirklich neu kommt, irgendwie Vertrauen zu schenken. Darauf will ich nur hinaus.
Also holen wir uns die Zukunft zurück, soll bedeuten, dass wir aktuell die Befürchtung haben, dass uns die Zukunft verbaut wird durch die aktuelle Politik und wir in die Politik gehen möchten, damit wir wieder eine positive Zukunft haben. Das bedeutet dieser Slogan. Und also was uns unterscheidet, ist halt dieser Best-Practice-Ansatz, dass wir schauen, okay, wo läuft's gut und was können wir übernehmen und wie können wir das umsetzen? Und das sind dann halt auch Das sind evidenzbasierte Dinge, die schon da tatsächlich, das ist ja schon gelaufen. Und wir haben quasi den sogenannten Pilot schon gestartet und haben geguckt, okay, was ist vielleicht bei der Umsetzung in Estland ja schlecht gelaufen, was können wir in Deutschland besser machen? Also das ist halt dieser Punkt. Also man kann uns vertrauen, weil wir auf wissens- und evidenzbasierten Ansätzen handeln. Also ich fände es viel schwieriger zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ins All schießen oder sowas, um keine Ahnung was zu machen und super abgespacete Dinge, die tatsächlich noch gar nicht umgesetzt wurden, umzusetzen, weil dann wird es, glaube ich, wirklich wild. Aber wir setzen uns dran, gucken, was läuft gut, okay, was können wir übernehmen, machen wir so.
Klingt so ein
Also du
bisschen altbacken
merkst schon.
irgendwie auch, ne? Mama, sorry, Nick.
Ja.
Es klingt ein bisschen altbacken, ne? Es klingt irgendwie so, also wir bedienen uns jetzt bei den anderen, die anderen haben hoffentlich was Gutes und wir kupfern das dann irgendwie ab. Selber brauchen wir uns gar nicht anstrengen, um irgendwie selber irgendwie was Tolles irgendwie zu erfinden. Aber das wäre ja so ein Ding, ja, dass man den Leuten wirklich was anzündet. Ey, wir auch in Deutschland, danach sehnen sich die Leute ja auch, dass wir die Kraft finden, wirklich in irgendwas mal spitze zu sein und nicht nur irgendwie was abzukupfern. Ne? Also, mir ist das, Franzis, mir ist das egal. Ich will euch nur, im Grunde, indem ich das sage oder rauskitzel oder frage, ob vielleicht provokant, will ich euch im Grunde helfen, ja, weil du siehst ja, ich stehe auch für ein paar Millionen von Menschen, ja, bin skeptisch und auf diese Skepsis müsst ihr halt eine Antwort haben. Ne?
Also, Francis, vielleicht vom
Warte mal, lass
Hintergrund.
mal antworten darauf.
Ja.
Sorry.
Nee, also, ja, danke für das Feedback, möchte ich dazu sagen. Ja, ich kann das verstehen, aber also, wir können nicht mehr tun, als ein Angebot darzulegen. Also, unser Wahlprogramm, wir haben es vor ein paar Tagen veröffentlicht, da stehen die Best Practices drin, da stehen die Ansätze drin, die wir haben, da sind die Dinge drin, für die wir uns einsetzen möchten. Ich meine, uns gibt es jetzt seit 7 Jahren. Wir haben uns den Hintern aufgerissen, irgendwie, keine Ahnung, sind auf die Straße gegangen, haben gekämpft und am Ende hast du gesehen bei der Europawahl, wir hatten Tränen in den Augen, als eine Woche vor der Europawahl plötzlich unser Balken da war und wir jetzt 3 Leute ins Europaparlament schicken konnten. Also wollte es eine Bewegung, ein Zusammenschluss von Menschen, die etwas bewegen wollen und auch dieser europäische Charakter, dass wir ganz viele Parteien reden von europäischer Zusammenarbeit und dass Europa so wichtig ist. Wir lieben Europa. Für uns ist es wirklich komplett normal, dann zu sagen, okay, lass uns irgendwie dorthin fahren. Maral ist gerade in Europa unterwegs und schaut sich die besten europäischen Lösungen an und bringt die dann mit. Und ja, also ich glaube, man muss einfach immer ein gewisses Vertrauen mitbringen. Und das ist im Prinzip ist es wie eine Beziehung. Wenn du jemanden kennenlernst und dir überlegst, vielleicht möchte ich diese Person noch intensiver kennenlernen, dann musst du auch am Anfang ein gewisses Vertrauen mitbringen und eine gewisse Neugier. Und manchmal wirst du enttäuscht, aber bei uns, glaube ich, würdest du nicht enttäuscht werden. Aber dafür muss man uns erstmal vertrauen.
Ja. Also jetzt mal doch mal, möchte ich mal einen Punkt machen. Das eine ist, du merkst es schon, Markus ist Politikberater. Insofern sucht er immer Stöckchen und Steinchen, was auch gut ist. Wo ich aber auch widersprechen muss, Markus, und das dann dieses Abkupfern von Best Practice. Und da kann ich nur aus Unternehmersicht sagen, also das ist das Schlauste, was man machen kann. Da, wo Dinge gut laufen, sie abzukupfern im positiven Sinn.
Aber nicht nur.
Das ist effizient, das spart Geld, das zeigt den Leuten, ey, die müssen nicht immer das Rad neu erfinden, bis da was anläuft. Und du nimmst Menschen, wie in Unternehmen auch, deine Investoren, am besten mit, indem du sagen kannst, ich habe schon Best Practice, ja, und jetzt lass uns unsere Energie da drauf richten, was müssen wir adaptieren, damit auch dieses Best Practice von einem kleinen Land, Beispiel Estland, auch in so einem großen Land wie Deutschland passiert? Also, na, merkst schon, das ist zum Beispiel auch für dein Lieblingsthema, das wir auch mit dem jungen Politiker von der FDP hatten, das Thema Bürokratieabbau, ne? Das ist ein Riesenthema, wo Menschen direkt merken würden, wie du sagst, in der Verwaltung, aber auch Unternehmen, wenn sich da was tut, dann wirkt sich das 1:1 auf meine Lebenswirklichkeit aus, weil ich nicht nur merke, ich kann mir das digital mich anmelden, Bewohnerausweis, sondern ich weiß auch, dass hinten dran das alles digital weiterläuft, was du, glaube ich, mit diesem End-to-End meintest. Also wenn nicht irgendwo doch ein Fax dazwischen ist oder irgendwas ausgedruckt wird. Hast du denn neben diesem Umsatzsteuerbeispiel, weil das finde ich, also 9 Milliarden einfach mal so mehr in der Tasche zu haben, da müssten wir gar nicht mehr so viel über das Bürgergeld reden, was ja auch gerade am anderen Ende gemacht wird. Hast du noch andere Beispiele aus deiner Berufspraxis, die du mit reinbringst in die Politik, wo Behörden besser werden können und zwar absehbar besser?
Was für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch ist, ist die europäische Zusammenarbeit von Arbeitsministerien, weil wir stehen vor einem enormen demografischen Wandel. Ihr wisst es mit Sicherheit, in den nächsten paar Jahren werden sehr, sehr viele Menschen in Rente oder Pension gehen. Und durch diesen demografischen Wandel stehen wir vor einem enormen Arbeits- und Fachkräftemangel. Und wir müssen einfach die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsministerien im Ausland und mit den deutschen Behörden müssen wir ausbauen, sodass beispielsweise Abschlüsse einfacher und schneller anerkannt werden. Okay. Also wir haben so viele Menschen, die hier sind, die arbeiten wollen, die aber nicht arbeiten können oder die total toll ausgebildet sind. Und also ich meine, alle kennen dieses Beispiel, ein Arzt kommt nach Deutschland, hat aber irgendein Modul in seinem Studium nicht belegt oder es ist irgendwie, keine Ahnung, sein Zeugnis ist nicht richtig übersetzt worden und der arbeitet dann jetzt hier als Krankenpfleger. Mhm. Und also ich meine, dass wir Ärzte brauchen, ist uns allen klar. Und dass die Menschen hierher kommen und nicht arbeiten können, das ist halt ein Punkt, den wir angehen müssen. Also diese Abschlüsse müssen anerkannt werden und die Arbeitsministerien müssen zusammenarbeiten und die müssen auch frühzeitig Personen quasi zu uns holen. Also beispielsweise auch muss mit den Universitäten viel, viel stärker gearbeitet werden und auch den Berufsschulen, dass Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen und hier arbeiten wollen. Und vor allen Dingen nicht nur irgendwie bei den Universitäten, dass sie hier sind und irgendwie hier vielleicht studieren wollen, sondern dass sie sagen, okay, Deutschland ist so ein tolles Land, ich möchte hier bleiben und mein Leben hier verbringen und hier arbeiten tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den wir angehen müssen. Und ja, um dieses Abschlussthema oder eher dieses Berufsschulabschlussthema oder Ausbildungsthema, um da wieder zurückzukommen, da ist halt auch eine Digitalisierung essentiell, ne? Also dass das zwischen den Arbeitsministerien vernünftig läuft, dass sie miteinander kommunizieren und dass sie irgendwie ein einheitliches System haben, auf dem sie arbeiten, da müssen wir hin, meiner Meinung nach.
Digitalisierung ist übrigens eben auch, wie immer diese Wörter mit UNG am Ende, Herausforderung. Digitalisierung ist eben so schwammig. Wir haben, was wir Europa zu verdanken haben, dass ich für Bundesunternehmen nicht mehr arbeiten möchte als Selbstständiger. Weil die europäische Rechnungslegung bei Bundesbehörden ist so dermaßen kompliziert, als ich das erste Mal gemacht habe, und da war eine Broschüre dabei mit 16 Seiten. Und dann war eine Hotline-Nummer, weil die schon wussten, dass man das nicht versteht. Und die Ministerien konnten mir selber nicht helfen, in mehreren Versuchen diese Rechnung ordentlich zu stellen. Mittlerweile, man findet ja immer Wege drumherum, ist das so, weil die können Rechnungen bis 1.000 Euro noch nicht mit diesem europäischen System machen. Dann stelle ich eine Rechnung über 4.000 Euro, stelle ich vier verschiedene Rechnungen, 1.000 Euro, um drumherum zu kommen. Kriege ich so einen Hals auf Europa und ich kriege so einen Hals auf Digitalisierung. Jetzt bei meiner Steuererklärung in diesem Jahr, was ich für einen zusätzlichen Aufwand habe, indem ich fucking digitalisieren muss, ja, jetzt alles fotografieren muss, die ganzen Bahnrechnungen und sowas alles und irgendwo eingeben und so weiter, habe ich einen Graus. Ich will dich auch hier nur darauf hinweisen, der Politikberater, wie auch immer, ich will dich nur darauf hinweisen, mit einem Schlagwort wie die Digitalisierung kommt man eben nicht weit und mit Europa kommt man auch nicht weit, dass man Europa, wenn, dann müsste man es vielleicht wie Macron machen, der wirklich die Werte so hervorhebt, ne? Aber Europa selber ist für Leute eben, ganz für viele Leute eben auch eine unfassbare Belastung und bedeutet eben ganz viel Bürokratie und ganz viel Abstimmen. Ja, ich selber weiß das auch mit den Arbeitsämtern, dass sie sich abstimmen sollen. Ich selber sehe das auch positiv. Nur sag den Leuten das mal auf der Straße, das bedeutet auch wieder mehr Bürokratie. Hört sich jedenfalls danach an. Ja. Insofern fehlt mir auch hier nochmal so ein bisschen mehr die Leidenschaft und das Gefühl, dass du die Leute von der Straße da irgendwie wirklich packen kannst.
Um Europa positiv aufzuladen, meinst du jetzt?
Ja, genau. Überzeug mich mal von Europa oder von dem, was du für Europa willst. Oder? Macron schafft das.
Also ich glaube, Europa ist für uns halt einfach wichtig, weil wir, also die Herausforderungen, sorry für das Wort, ich kann es auch Probleme nennen, aber ich finde, Probleme ist immer so... nicht so gut. Also die Herausforderungen, die wir aktuell haben, das sind halt alles Herausforderungen, die wir nicht alleine stemmen können. Und das muss uns bewusst sein. Also wir leben in einer Welt mit Klimawandel und Krieg. Und das muss halt gemeinsam angegangen werden. Und wir brauchen auch irgendwie, also auch die Infrastruktur muss zusammenpassen. Und wir brauchen halt diesen Zusammenhalt. Wir brauchen auch, also wir müssen uns auch gemeinsam irgendwie auf einen Verteidigungsfall tatsächlich vorbereiten. Leider.
Will die CDU ja auch. Will die FDP ja auch. Wollen selbst die Grünen, wollen das auch.
Ja, aber schau, man kann sich ja mal einig sein.
Das ist super, dass sie das wollen. Also ich wäre auch traurig, wenn sie es nicht wollen tatsächlich, weil also das ist ein Fakt. Und nur weil irgendwas in allen Parteiprogrammen steht, das ist doch, also das ist ja dann nicht schlecht, meiner Meinung nach. Ne? Also es ist dann ja, dann sind wir uns wenigstens mal einig und wissen, was halt tatsächlich essentiell ist und können das gemeinsam auch angehen, hoffentlich. Und ohne, dass sich dann wieder irgendwer querstellt. Ja, also das ist, wir können, also wenn wir eine Partei sind, die nur die Themen angeht, die sonst niemand anspricht, ich glaube, dann können wir keinen Blumentopf gewinnen. Also das ist dann sind wir irgendwie bei der Partei, ich weiß nicht, wie sie genau heißt, die sich dafür einsetzt, dass wir für immer leben können. Ja. Aber da wollen wir nicht hin. Also Politik bedeutet ja auch irgendwie diskutieren und dann aber auch irgendwann hoffentlich einen Konsens finden und gemeinsam daran arbeiten, dass es halt der Gesellschaft gut geht. Also wenn wir nur streiten und nur immer den Finger irgendwo drauf halten und sagen, du hast das schlecht gemacht, Also das haben wir gerade. Und da müssen wir von weg. Wir müssen halt wieder diese Gemeinschaft finden und gemeinsam an einem Strang ziehen. Also das ist halt das, was wir brauchen. Und wir brauchen da irgendwie einen Kleber. Und ich glaube, das Volt werden irgendwie immer also so bezeichnet, so ja, ihr habt ja auch soziale Ansätze und liberal und dann seid ihr grün. Ja, sind wir. Also das, wir sind, könnten ein Kleber sein für den Bundestag tatsächlich.
Also das ist wirklich auffällig. Also ihr habt ja, du hast das Wahlprogramm, ich glaube, das hat über 165 Seiten. Also ich habe es nicht durchgelesen, aber man kann zumindest nicht sagen, dass es an Inhalten fehlt. Also ich glaube, da kann man qua Quantität schon mal einen Haken dran machen. Aber was ich schon finde, das ist mir auch aufgefallen, du hast es jetzt Kleber genannt, das finde ich übrigens ein sehr schöner Begriff dafür. Also man würde auch sagen koalitionsfähig, weil es gibt genügend Themen, wo ihr sagt, da stimmen wir eigentlich mit anderen überein. So, und anders als der Politikberater Markus, sage ich, ich finde das gut eigentlich, wenn es ab und zu auch mal ein paar Klebestellen gibt, wo man merkt, ja, es geht nicht nur darum, sich immer, ne, rauszupositionieren, sondern ab und zu auch zu sagen, ey, finden wir auch gut. Und jetzt lassen wir mal über das sprechen, wo wir übrigens nicht übereinstimmen. Wie gehen wir denn da voran?
Ja, aber das reicht doch nicht. Das ist doch sonst, weißt du, wenn jetzt Volt dasselbe sagt wie die großen Parteien, dann sagt man, kann man auch gleich die großen Parteien wählen. Die Sache ist, Volt kommt aus dem Nichts. Okay, gibt's jetzt schon ein paar Jahre, ja. Insofern muss man doch irgendwie sehen, was haben die jetzt, was ist da wirklich der andere Ansatz? Und mir ist das persönlich total sympathisch, Best Practice und sowas, alle aufeinander zugehen, diesen sogenannten Common Ground, also Gemeinsamkeiten suchen, so ist mir alles super sympathisch, ne? Nur die Frage ist eben, ja, wenn ich von Volt aber nur dasselbe zu hören bekomme, was ich von den anderen zu hören bekomme, warum soll ich dann Volt wählen? Das wäre dann eben meine Frage. Ich sage, ich suche verzweifelt nach einer Partei, die ich wählen kann, ja, aber noch habe ich es nicht, ja. Weil das auch mit dem Kleber und so weiter, das würde mir jetzt noch nicht reichen, ne?
Ja, also ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir sind eine paneuropäische Partei, sprich, wir sind zusammengesetzt aus 31 verschiedenen Ländern. Wir haben 31 verschiedene Perspektiven, die alle irgendwie uns unterstützen und mit denen wir gemeinsam arbeiten. Wir haben unseren Best-Practice-Ansatz, wo wir wirklich Erfolgsmodelle aus ganz Europa uns suchen, die wir in Deutschland umsetzen könnten. Wir möchten pragmatisch die ganze Sache angehen, also nicht immer alles bis zum Ende diskutieren und irgendwie. Also wir brauchen jetzt mal irgendwie so einen Anstoß. Wir möchten eine Transparenz auch in die Politik bringen. Wir möchten wieder eine gewisse Positivität auch tatsächlich in die Politik bringen. Also es ist wirklich dieses Aufeinander rumgehacke und immer nur in die Kerbe schlagen. Das bringt uns einfach nicht weiter. Wir müssen positiv Dinge angehen und in die Zukunft schauen. Da brauchen wir müssen klimafreundlicher werden. Wir brauchen auch an einigen Stellen immer noch viel, oder wir brauchen an sehr, sehr vielen Stellen Digitalisierung. Und wir müssen auch die Bürgerschaft mit einbeziehen. Wir müssen bestimmte Punkte finden, wo die Bürgerschaft sich einbringen kann. Wir müssen Politik wieder anfassbar machen. Und wenn es einfach heißt, dass zu bestimmten Themen BürgerInnenbefragungen durchgeführt werden, das ist halt ein Punkt, das gibt's aktuell super wenig oder teilweise gar nicht. Und wir sind, also der Bundestag repräsentiert eine riesige Bevölkerung und das muss auch tatsächlich so, also die Meinung muss eingeholt werden.
Absolut.
Und wir müssen teilweise auch ein bisschen wieder sozialer werden, wir müssen inklusiver werden. Wir haben immer noch super viele Stellen, an denen Menschen einfach ausgeschlossen werden. Und also das fängt beispielsweise an, ich habe mich letztens mit der Lebenshilfe getroffen und bin durch die Stadtteile gegangen hier in Düsseldorf und es fängt schon damit an, dass wir an der Straßenbahn stehen und die Menschen teilweise nicht in die Straßenbahn einsteigen können, weil die so alt sind, dass man da noch Treppen hochgehen muss. Und dann stehst du da mit Menschen, die sagen, ich kann meinen Wohnort hier nicht verlassen, ich kann nicht in die Stadt fahren, weil ich in diese Straßenbahn nicht reinkomme und es mir nicht leisten kann, mir ein Taxi zu nehmen. Und davon müssen wir weg. Wir müssen tatsächlich wieder diese Perspektiven einholen von allen Menschen und nicht nur irgendwie gucken, ja, wie kann ich mir jetzt da selbst einen Vorteil verschaffen, sondern wir müssen mit Menschen reden, wir müssen zuhören, wir müssen empathisch sein. Das fehlt aktuell.
Seid ihr eigentlich, also im Moment seid ihr für mich die Partei, ich meine das ganz ernst und ich meine das total, hat meine volle Sympathie, ihr seid die Netten bisher. Wenn du das Gesicht eurer Partei bist, dann würde ich sagen, ey, echt sympathisch, ja. Also ich mag diese Leute und diese Grundwerte, die teile ich auch alle und die brauchen wir alle, ne? Trotzdem wäre eben bisher, wäre mein Label, wäre eben so die Netten, ne? Gibt es irgendwas, wo ihr auch radikal seid oder irgend so ein Anker, wo ihr so einen Pflock einschlagt und wo man sagen, woran man sich so festhalten kann, ja? Dass man sagt, jo, das musste jetzt auch mal gesagt werden. Gibt es da irgendwas bei euch?
Naja, ich glaube schon, dass wir deutlich sind, wenn uns irgendwas nicht passt. Ne? Also das ist beispielsweise saß ich auf dieser Podiumsdiskussion vor ein paar Tagen mit dem Bundesvorsitzenden von den Julis, der Juso und den Jusos und der JU. Und die haben sich nur gestritten und dann habe ich gesagt, Leute, hört auf und arbeitet vernünftig zusammen und seid pragmatisch und progressiv in eurer Vorgehensweise. Es kann so nicht weitergehen. Also wir sind auch, also da sind wir schon sehr deutlich und wir lassen uns mit, also klar sind wir nett. Vielen Dank übrigens für das Kompliment. Klar sind wir nett, aber wir lassen uns mit Sicherheit nicht die Butter vom Brot nehmen. Also das, wenn irgendwas ganz quer geht mit unseren Werten, werden wir da halt auch nicht mitgehen. Aber wir sind halt trotzdem irgendwie in einem gewissen Maß kompromissbereit und beharren nicht irgendwo drauf und sagen so, ja, ich spreng hier lieber eine Regierung, bevor ich mich irgendwie irgendwem annähere. Also da, das ist halt der Unterschied vielleicht tatsächlich.
Kommen
Also ihr
wir
seid.
zu der Arsch weniger Hose, um nochmal einen kleinen Schwenk vielleicht vom Thema zu machen, mehr Arsch weniger Hose. Nochmal zurück zu den jungen Wählern und dann meine Frage an dich. Also unser junger FDP-Politiker hat für sich auch eingesehen, dass er gesagt hat, die ganzen Jungen, die wir bei der letzten Wahl gewonnen haben, die hatten ja viel Zugewinn von jungen Wählern, genauso wie die Grünen, war es so realistisch zu sagen, okay, da werden wir viele auch wieder verlieren und seine Prognose wäre, dass sich gerade jungen Wähler bei dieser Wahl eher an den Grünen oder an die FDP wenden. Was sagst du dazu oder andersrum, was würdest du dir von jungen Wählerinnen wünschen für diese Wahl?
Ich würde mir wünschen, dass sie Volt wählen.
Das sowieso, genau. Warum?
Also ich glaube, wir haben in der Europawahl tatsächlich schon gezeigt, dass wir definitiv also eine Möglichkeit sind für junge WählerInnen. Also wir hatten also bei den unter 24-Jährigen hatten wir bundesweit 9%, was schon eine sehr gute Zahl ist, würde ich sagen. Und ich glaube, dass die jungen Wähler, also da kann ich vielleicht das Feedback wiedergeben, was ich letztens von jemandem bekommen habe. Mir wurde gesagt, so, Francis, ich fand es total toll, wie du aufgetreten bist, weil du eben nicht irgendwie, du hast eine Frage bekommen und hast nicht erstmal versucht, fünf andere Thesen noch unterzubringen und irgendwelche fünf anderen Positionen zu nennen, sondern du hast auf die Frage geantwortet und zwar kurz und knapp und du hast gesprochen wie wir, du bist wie wir, du bist auf Augenhöhe. Also wir sind quasi, wir stellen die Generation dar, die junge Generation dar und wir sind stolz darauf, dass wir jung sind. Wir sind stolz darauf, dass wir eben nicht wie irgendwelche 100 Jahre alten Berufspolitiker sprechen, sondern wir sind sehr deutlich in unseren Worten, wir sind sehr knapp in unseren Worten und wir versuchen alles auf den Punkt zu bekommen und die Menschen mitzunehmen und uns sind die jungen Wähler einfach wichtig, logischerweise, weil das ist vielleicht auch ein gewisser Egoismus, denn wir sind selbst noch so jung. Und ja.
Vielleicht auch einen anderen Politikstil.
Trotzdem muss ich da mal sagen, deine Franzis, deine Sprache ist natürlich trotzdem an die Jugend vielleicht, aber elitär, ne? Also egal, face to face, du bringst so viele Anglizismen rein und so weiter, bestimmte Begriffe und so weiter, dass natürlich da fühlen sich natürlich 60, 70% der jungen Leute fühlen sich natürlich von vornherein eben ausgeschlossen. Das ist jetzt keine Kritik, ich stelle es eben einfach nur fest, ne? Also wenn du sagst, dass ihr wirklich,
Sie
dass du an die
spricht
jungen Leute
an mit uns
rankommst,
beiden.
dann kommst du nur an einen bestimmten, relativ elitären, sehr gebildeten Kreis von Leuten, kommt ihr mit dieser Sprache ran, ne? Oder?
Weiß ich nicht
Hört
tatsächlich.
sich
Ich
so an.
glaube, ich rede tatsächlich, also klar, unsere Sprache hat sich ja auch entwickelt in den letzten Jahren. Also ich glaube schon, dass ich nicht so weit weg von bin. Klar, also ich habe ein Masterstudium absolviert und ich bin Unternehmensberaterin für eine Bundesbehörde. Natürlich habe ich einen gewissen Sprech drauf. Ich will mich da auch nicht verstellen. Aber ich meine, keine Ahnung, auf unseren Plakaten bei der Europawahl stand, sei kein Arschloch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so elitär gewesen ist, tatsächlich. Ich bin großer Fan von diesem Plakat. Ich habe es gerahmt in meiner Küche hängen. Ich finde es mega geil. Und ich glaube, es hat viele angesprochen. Und zwar nicht nur junge Menschen, sondern auch alte Menschen
Das
und
scheint zu passen. Also da ist
ältere
ja,
Menschen.
der Eindruck, den du machst und dieses Plakat, sei kein Arschloch, nämlich sei nett und so weiter. Also den Eindruck, den hast du jetzt hier wirklich vermittelt. Ne? Dann ist
Ja.
jetzt eben nur die Frage, wie weit kommt man damit, so nett zu sein. Aber denk einfach wirklich, Franzis, denk da nur mal drüber nach, hör dir das mal an, so was du sagst, vielleicht diesen Podcast oder irgendwas anderes. Und dann achte mal einfach darauf, welche Wörter jetzt vielleicht doch für die meisten Leute möglicherweise doch ein bisschen schwer sind, ob die da wirklich eine klare Antwort haben. Denk nochmal drüber nach, so mit ist das wirklich alles beispielhaft genug, so dass man Leute wirklich irgendwie dafür interessiert und sagt, boah, ey, ja, stimmt, wow, interessant und so weiter, ne? Inwieweit hickt ihr euch wirklich mit der Sprache ab von den anderen Parteien? Ne? Das wäre nur das, was mir dazu einfällt.
Ja, unser Wahlprogramm wird es auch in leichter Sprache geben,
Das ist
sodass
sehr
es
vernünftig,
möglichst barrierefrei ist und
ja.
von jeder und jedem gelesen werden kann.
Super, super. Ja, Francis, Mensch, du hast ja sogar, legst gerade eine Arbeitspause ein, wenn ich das richtig weiß, bis zur
Genau.
Wahl, um dich da voll und ganz drauf konzentrieren zu können. Insofern, ja, kann ich dir nur das Beste wünschen, dir persönlich, für den ganzen
Danke.
Einsatz, den du zeigst. Und für die, ja, charmante Entgegennahme der guten Tipps von alten weißen Männern, lieben Markus.
Genau, nennt euch einfach jetzt um die Netten. Das ist, was ich wirklich die Netten. Statt
Und
wollt,
ich
die
muss
Netten.
sagen, ich finde es herrlich erfrischend mit so einer ganz einfachen Sache. Wir sind die Netten. Wir wollen wieder einen anderen Stil einführen und sind und auch nett genug, sogar anderen zu sagen, ey, das finden wir gut, das wollen wir auch so. Finde ich jetzt eher sympathisch. Man kann es anders sehen. Das ist das Schöne, wenn man die Wahl hat unter immer mehr Parteien, unter anderem auch für Volt. Insofern vielen Dank für deine Zeit,
Sehr
für das
gerne.
Gespräch, für deine Ausführungen und ja, wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi.
Alles
Dankeschön.
Gute.
Vielen Dank.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.